habe ich mir gedacht, das ist doch wert, dass man darüber mal redet. Dass man darüber redet, wie kann ich denn Dankbarkeit und Glück und Zufriedenheit, wie kann das alles in mein Leben reinkommen und wie denkt sich Gott das eigentlich? Und dann habe ich angefangen, über all diese Dinge zu reden und habe mir gedacht, da mache ich eine Predigt draus, das Geheimnis eines dankbaren Lebens oder was sind denn eigentlich die Killer, die mir meine Dankbarkeit und meine Zufriedenheit so austrocknen oder mir rauben? Wer ist es denn eigentlich? Und so ist diese Predigt entstanden. Und ich bin froh, dass ihr heute Morgen hier seid, dass ich heute hier sein darf, dass wir miteinander reinschauen dürfen in die Bibel, denn ich glaube, da steht eine ganze Menge über Dankbarkeit, eine ganze Menge über das, wie Gott sich das vorstellt, wie Gott gut ist, wie er in unser Leben reinsprechen möchte, wie er mit unseren undankbaren und unglücklichen Momenten gut zurechtkommt und wie er uns begegnet. Das ist ja so eine ganz große Sache. Und damit wir mal ein bisschen von der anderen Seite her kommen, nicht von der großen Dankbarkeit und wir sind ja alle froh und alles so schön, sondern wenn wir in unser Leben reinschauen, schau mal ganz bewusst in dein eigenes Leben, dann geht es uns manchmal so, wir sehen sie nicht, aber wir haben diese Ketten. Und wir sehen sie, diese Ketten nicht und sie beeinflussen uns. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, oh nee, das mache ich nicht. Nee, da lasse ich mich nicht drauf ein. Und dann stellen wir uns die Frage, warum ist das so? Warum lassen wir uns darauf nicht ein? Oder mit den Leuten mag ich nicht. Oder das hält mich jetzt gerade zurück, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann kommen wir in so eine Phase, in so eine Stimmung rein und sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Das gibt es in unserem persönlichen Leben, das gibt es auch in einer Gemeinde, es gibt auch in einer Gemeinde Ketten, die uns festhalten, die uns ausbremsen. Da will man vorwärts gehen, man möchte für das Reich Gottes die Liebe Jesu weitergeben und irgendwas hemmt uns und irgendwas ist da und man weiß nicht, was es ist. Und man sieht und spürt, irgendwo sind dort Ketten. Und dann kommt man auch nicht zu dem Potenzial hin, das Gott eigentlich für unser Leben vorhat oder für eine Gemeinde vorhat. Weil dort unsichtbar irgendwelche Dinge sind, die einen festhalten. Dankbarkeit, Undankbarkeit, glücklich sein, unglücklich sein, das hat alles ein Stück weit miteinander zu tun. Du kannst nicht dankbar und unglücklich zugleich sein. Dankbarkeit hat sehr viel auch damit zu tun mit deiner inneren Einstellung, mit deinem Denken. Worüber denkst du denn den ganzen Tag drüber nach? In dem Psalmen lesen wir, dass wir nicht vergessen sollen. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott weiß schon, warum er das sagt. Weil er möchte, dass wir das Gute reflektieren. Wir sollen an das nachdenken, was wert ist, was angenehm ist, was einen Bestand hat. Darüber sollen wir nachdenken. Also Denken und Danken hängen zusammen. Dankbarkeit geht noch viel tiefer. Dankbarkeit ist nicht nur einfach der Gedanke, den wir haben, sondern das geht ja in unsere Emotionen rein. Ob du anfängst zu lächeln, ob du fröhlich bist, ob du jemanden mit offenen Armen empfängst, oder so, mal gucken, was passiert. Das hat ja alles mit unserem tiefsten Inneren auch zu tun. Auch mit unserer Sicht des Lebens, von den Lebensumständen, von den Ängsten, von unserem Gefühl. Das heißt, alles, was wir jetzt als nächstes anschauen, da dürfen wir nicht an der Oberfläche liegen bleiben, sondern wir müssen tiefer reingraben. Und da graben wir mal ganz tief in dein Leben rein und in mein Leben. Und wir gucken mal, was Gott uns da hineinlegen möchte. Denn alles, was wir nach außen hin zeigen, kommt auch von innen heraus. Ich möchte einen Bibelvers uns nennen, der uns in unser Herz hineinschauen lässt, was manchmal so im Verborgenen ist und was Einstellungen prägt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und jetzt reden wir mal nicht über einen Heiligen Geist, der irgendwie spektakulär so rum ist, der nicht greifbar ist, sondern wir reden mal fast von einer Person, die in unser Leben reinkommt, die eine Dominanz ausdrückt, die etwas, eine Herrschaft ausdrückt in unserem Leben, die uns bestimmt. Dann sagt Gott, ich habe dir nicht den Geist der Furcht gegeben, der Angst, der Unsicherheit, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Gott möchte also in unser Leben eine Substanz reinbringen, eine Kraft, eine Mobilität, eine Power, eine Liebe, ein Charakter und all diese verschiedenen Dinge, die unser Leben dann bestimmen und die dann von innen nach außen wachsen. Genauso ist es mit der Dankbarkeit, mit der Freude, mit der Hoffnung, mit Lebensmut. Dankbarkeit ist eine Geisteshaltung. Also es ist nicht etwas, Smiley nach außen und innen hin, innen sind depressiv, sondern die Dankbarkeit, von der Gott redet, die kommt von innen raus, von deinem tiefsten Inneren, weil Gott dir das schenkt, und strahlt dann nach außen hin. Die ist dann ehrlich. Undankbarkeit ist auch eine Geisteshaltung. Leute, die so eine dunkle Sonnenbrille aufhaben und alles negativ sehen, ist eine Geisteshaltung. Damit ein Mensch aus seinem Egoismus rauskommt, aus der Selbstbezogenheit rauskommt, die Größe Gottes erkennt und sagt, Gott ist groß und Gott steht drüber und Gott gibt mir Kraft und Gott wird mich durch jede Krise durchbringen. Das ist ein Geschenk Gottes. Gott schenkt mir Liebe. Das ist ein Geschenk Gottes. Und das will Gott uns geben. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, damit wir uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir einen Baum sehen, und den sehen wir jetzt gleich, da sehen wir nur das, was oben ist. Aber wenn der Baum wirklich grün ist und auch in den Schwierigkeiten des Lebens grün sein wird, dann ist die untere Hälfte des Bildes das Wichtige. Wenn die untere Hälfte des Bildes nicht da ist, wird der Baum beim ersten Sturm umkippen und er wird nicht mehr grün sein. Und das ist genau das, was Gott machen möchte. Nicht äußerlich, das kommt von alleine, sondern innerlich. Und da gibt er uns eine ganze Reihe von Anweisungen. Wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, dann redet Gott ja über das Innere und er fordert uns dann praktisch auf, dem zu kultivieren und eine Haltung zu bekommen, die das Innere und die Dankbarkeit ausdrückt. Ich lese euch mal ein paar Bibelverse. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Was sagt Gott da? Betet, seid fröhlich, seid dankbar, das ist Gottes Wille. Also das darf von innen herauskommen. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen, ich meine, Sorgen sind da, wir alle haben Sorgen, sondern in allen Dingen, jetzt kommt die Anweisung, wie wir damit umgehen sollen, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden, sagt es ihm. Und dann kommt der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird die Herzen, die Sinne in Jesus Christus bewahren. Merkt ihr, das kommt von innen heraus. Wir nehmen die Schwierigkeiten zu Gott und er schenkt einen Frieden und das kommt von innen heraus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte währet ewiglich. Das ist ein guter Grund, dankbar zu sein. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Nur ein paar Bibelstellen und ihr merkt, es kommt alles von innen heraus und Gott fordert uns praktisch auf. Er sagt, Nils, komm, ich nehme dich an der Hand und ich will dich zu einer Haltung führen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, zu einer Haltung führen, die mit den Problemen des Lebens umgehen lernt, indem man vertraut und abgibt und ein Friede, eine Haltung des Friedens in dein Leben reinkommt. Das Gleiche könnten wir auch für Dankbarkeit sagen. Es ist eine Haltung, es ist ein Geschenk. Dankbarkeit ist also eine innere Gesinnung und ist, wenn wir das genauer anschauen, nicht so unbedingt abhängig von den Umständen. Denn die Umstände dürfen wir ja abgeben, die schwierigen Umstände. Und dann kommt doch der Friede, den wir nicht verstehen können. In diesem Zusammenhang gibt es ein griechisches Wort, das ein Stück weit das nochmal anders ausdrückt oder nochmal versucht, eine Brücke zu bauen, wie wir das anders verstehen können. Wir kennen das deutsche Wort, das heißt Enthusiasmus. Ist eigentlich ein griechisches Wort. Enthusiasmus, wenn man es mal ganz konkret übersetzt, heißt von Gott oder für Gott erfüllt. Oder wenn man es ganz wörtlich übersetzt, ist eigentlich fast besessen von Gott. Besessenheit ist bei uns negativ bewertet. aber hier in diesem Zusammenhang mal positiv. Gott besitzt mich und ich bin von Gott erfüllt. Das ist Enthusiasmus, von Gott erfüllt, und dann kann ich damit nach vorne gehen. Liebevolle Menschen sind von Gott erfüllt. Kraftvolle Menschen sind von Gott erfüllt. Besonnene Menschen sind von Gott erfüllt. Freudige Menschen haben die Fülle Gottes. Hoffnungsvolle Menschen haben eine Kraftquelle in ihrem Leben, die nicht von ihnen kommt. Dankbare Menschen sind von Gott erfüllt. Das ist Enthusiasmus, wenn wir dieses griechische Wort nehmen. Das ist Leidenschaft für Gott. Wir haben jetzt mal einen Ausflug gemacht und haben versucht, das zu verstehen. Wo kommt denn eigentlich der ganze Bereich von Dankbarkeit her, von Glücklichsein? Wo ist die Quelle dafür? Es ist nicht von außen, es sind nicht die Umstände, sondern wenn du ein gläubiger Mensch bist, wenn du Jesus kennst, Jesus in deinem Leben ist, ist es ein Wirken Gottes in deinem Leben. Und es kommt dann nach draußen. Das ist mal so die Theorie. Nun wissen wir, dass es in unserem Leben nicht immer nach der Theorie, nach dem Positiven läuft. Und die Bibel ist auch voll davon. Wir wissen, dass da Menschen uns vorgestellt werden, die große Probleme auch mit diesen Dingen haben. Dann habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal eine Person. Die picken wir uns jetzt raus und wir schauen die Geschichte von dem Propheten Elia an und wie er damit umgegangen ist. Wir lesen in einer Situation, dass Elia mehreren hundert Baalspriestern gegenübersteht. Und die Frage ist, wer ist der richtige Gott? Hier geht es um geistliche Kraft, hier geht es um Wahrheit, hier geht es um den Gott, der mit Feuer antwortet oder nicht mit Feuer antwortet. Es geht einfach darum, wer ist Gott? Wer ist der Herrscher dieser Welt? Eine ganz grundsätzliche Frage. Und wie ihr kennt bestimmt diese Geschichte, Baal, das Wort findet man im Neuen Testament unter Beelzebub, wird für den Teufel benutzt. 400, 450 Priester, die zu ihm gehören. Elia bei seinem Altar lässt nochmal Wasser draufgießen und wir kennen alle diese Geschichte. Dann kommt das Feuer vom Himmel auf den Altar vom Elia. Das ganze Opfer wird verbrannt und es ist ganz klar, sauber klar, es gibt nur einen einzigen Gott. Das ist die Geschichte. Und jetzt könnten wir uns die Frage stellen, Nils, wenn du dabei gewesen wärst, gibt es ein größeres Wunder, das du brauchst, um glücklich zu sein? Um rauszufinden, dass Gott wirklich echt ist. Also wenn ich dabei gewesen wäre, ja, ich glaube, ich hätte meinen Mund vor Staunen nicht mehr zubekommen. Ich wäre mit Lobpreismusik abends eingeschlafen und das wäre der schönste Tag meines Lebens, weil ich erlebt hätte, dass Gott so real ist und dass er so antwortet auf ein Gebet und so unmissverständlich, so klar. Wenn ich so ein Wunder erleben würde, würde ich niemals mehr von der Größe Gottes zweifeln, ich wäre niemals mehr undankbar und all diese Sachen. Keine Angst mehr haben, den Kopf nicht in den Sand stecken. Und dann gibt es eine SMS von der Isabel. So, hallo, hier bin ich, Isabel. Und dann kommt die zweite Nachricht. Der arme Elia. Und dann gibt es die dritte Nachricht. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann, das schwöre ich dir. Liebe Grüße, Isabel. Das ist die Geschichte. Und wenn wir jetzt in die Geschichte reinschauen, dann merken wir, da sind wir mit drin. Die Geschichte geht dann so weiter. Die Baalspriester haben zu Isabel gehört, deswegen war die so sauer. Die Geschichte geht dann so weiter, dass ein Kommentar, eine Nachricht von dieser Frau, eine Bemerkung genügen kann, um den Geist der Angst, der Isolation, der Resignation, des Verzweifelns in dem armen Elia hochkommen zu lassen. Die Geschichte geht dann so weiter, dass Elia eine Heidenangst bekommt, er rennt so schnell wie er kann weg, wir werden das gleich später miteinander lesen, legt sich unter einen Baum, wird depressiv, sagt, Gott, ich höre dich nicht mehr, ich fühle dich nicht mehr, wo bist du überhaupt? Wenn ich nur ein Wunder sehen würde, vor einigen Stunden hat er das größte Wunder gesehen, das er wahrscheinlich jemals gesehen hat, so in der Richtung, das man sich nur vorstellen kann. Der rennt noch weiter weg und dann sagt er, Gott, lass mich doch sterben, ist doch alles egal. Das bin ich. Vielleicht bist du da auch dort. Solche Momente kennen wir. Das ist nicht fair. So eine blöde Frau, blöder Mann oder ja, keine Wertung. Solche Sachen sagt man dann. Und dann man fängt an zu motzen. Bevor wir diese Geschichte auch nochmal im Text genau lesen, eine Sache. Wir alle, wenn du gläubig bist, sind in einem geistlichen Kampffeld. Uns alle betrifft das. Denn wir alle kommen in diese Spannungen mit hinein. Ob du dankbar bist, mutig vorangehst, ob du Liebe hast, ob du besonnen bist, ob du Kraft erlebst, ob du depressiv wegrennst, hat immer etwas auch mit einem geistlichen Kampffeld zu tun. Mit dem, was dich innerlich bewegt, was dich prägt, wo der Teufel uns Lügen einflüstert, wo der Heilige Geist uns Mut machen möchte. Es hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Elia verliert seine Kraft, seine Dankbarkeit und seine Stärke. Und da sind wir jetzt bei dem ersten Leidenschaftskiller, Dankbarkeitskiller, den wir in dieser Geschichte finden und den wir auch in unserem Leben haben. Ich lese uns mal den ersten Abschnitt. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden von Juda. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dorthin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag weiter bis tief in die Wüste. Könnt ihr euch ein bisschen nachvollziehen, wie es dem Elia geht? Ein Tag vorher dieser große Event, großer Sieg, und jetzt rennt er überwältigt von Angst weg. Das ist nicht rational. Jeder Psychologe würde sagen, Elia, was hast du da gemacht? Was hast du dir dabei gedacht? Das ist doch nicht logisch. Aber er sagt, das ist meine Emotion. Das ist die Angst, die jetzt durchkommt. Er hatte keinen rationalen Grund dafür, Angst zu haben. Er hat das größte Wunder am Tag vorher erlebt. Manchmal haben wir keinen rationalen Grund, undankbar zu sein oder traurig zu sein oder unglücklich zu sein, depressiv zu sein. Es gibt keinen rationalen Grund. Aber doch sind wir es. Frustriert, verzweifelt. Es kann immer wieder passieren in unserem Leben, dass Dinge so schnell kommen in unser Leben, eine Bemerkung, eine Nachricht, irgendetwas triggert uns und wir steigen von dort oben nach unten ab. So kenne ich das aus meinem Leben. Vielleicht ist es bei euch auch so. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit war der Tag vorher. Das war Wahrheit. Aber er denkt anders. Und dann ändert sich unsere Haltung, unsere innere Haltung und wir haben nur noch ein Ziel, Undankbarkeit, Angst, Frust, Resignation. Manchmal denke ich in meinem Leben, was sind das für Gedanken, die da hochkommen? Die haben doch mit Gott nichts zu tun. Denn Gott will doch, dass ich dankbar bin. Wir haben vorhin diese Verse gelesen. Gott will, dass ich meine Probleme bei ihm abgebe. Gott will, dass ich doch kraftvoll bin. Leidenschaft für Gott und Angst passen nicht zusammen. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Wie verlieren wir unsere Dankbarkeit durch Angst? Wie verliert Elia seine Leidenschaft durch Angst? Und ich habe euch das hier rot gemacht. Da packte ihn die Angst. Und das hat sein Leben geprägt. Nicht das, was am Tag vorher war. Der zweite Gedanke ist das, was wir dann weiterlesen. Ich habe es vorhin schon vorgelesen. Da ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück und allein wanderte er den ganzen Tag weiter bis in die Wüste. Das ist der zweite Gedanke. Der zweite Killer in deinem Leben ist nicht, der erste ist die Angst, der zweite ist die Isolation. Und auf diesen schmalen Pfad ist der Elia gegangen. Keine Freude mehr, keine Freunde mehr, keine Gemeinschaft mehr, keine Kleingruppe, nur noch ich, mein und mir. Diesen Weg ist er gegangen. Ich ziehe mich zurück, ich schicke meine engsten Begleiter weg, ich schicke meine engsten Freunde weg. Da ist irgendwas passiert und ich lasse sie halt gehen. Ich habe keine Kraft, das aus dem Weg zu räumen. und er geht allein in die Wüste hinein. Isolation ist nicht das gleiche wie Einsamkeit. Wir lesen das auch von Jesus, er zog sich zurück in die Wüste zum Beten. Das ist okay, ist gut, das muss man machen. Wir ziehen uns zurück, um Zeit mit Gott zu haben. Einsamkeit heißt, ich isoliere mich und ich bin nur noch alleine. Lasst mich doch in Ruhe. Wie oft habe ich so einen Satz gedacht? Wie oft habe ich so einen Satz in der Seelsorge gehört? Ich mag nicht mehr. Das passiert. Isolation raubt uns unsere innere Kraft, unsere Leidenschaft, unsere Freude, auch unsere Dankbarkeit. Das Schlimmste, was Menschen machen können, wenn sie Angst haben, ist, dass sie sich isolieren. Lasst mich in Ruhe. Sie ziehen sich zurück, die machen die Tür hinter sich zu, sie gehen nicht mehr in den Gottesdienst, sie gehen nicht mehr in eine kleine Kleingruppe, sie gehen nicht mehr in die Gemeinschaft hinein, sie isolieren sich von Freunden und dann meinen sie, wenn ich nur alleine bin, dann komme ich doch mit mir und mit der ganzen Welt am besten zurecht. Das ist eine Lüge. Stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, dass Gott uns zur Gemeinschaft berufen hat, dass Gott uns als Gemeinschaftsmenschen geschaffen hat. Und da steckt die Wahrheit drin. Sich zurückziehen ist kein biblischer und heilsamer Ansatz. Was sagt denn eigentlich Elia? Und wir lesen das dann an einer anderen Stelle, das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Er sagt, ich bin der einzige Prophet, der übrig geblieben ist, der auf der ganzen Welt noch da ist. Stimmt nicht. Doch. Stimmt nicht. Doch, sagte Elia. Nein, es stimmt nicht. Er war nicht der einzige Prophet. Aber es war seine Haltung, sein Blick. Und ihr merkt, wie er von diesem ganz großen Sieg in eine Herzenshaltung hineinkommt, voller Depression. Und die Isolation, das ist etwas, wo uns der Teufel immer hinführen will. Der will dich immer isolieren. Und er macht es, indem er dich innerlich isoliert. Und deswegen brauchen wir Gemeinde. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Deswegen brauchen wir gute Freunde, die uns tragen. Das erste war die Angst. Der zweite Leidenschafts- und Dankbarkeitskiller war die Isolation in der Geschichte von Elia. Und das dritte, das schauen wir uns jetzt auch noch an. Ich lese nochmal, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden. Dort ließ er seinen Diener zurück, der ihn bis dahin begleitet hatte. Allein wanderte er einen Tag weiter bis tief in die Wüste. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich möchte nicht in dieser Situation sein, ihr auch nicht. Ich habe euch vorher die Frage gestellt, ob wir alle glücklich sein wollen. Ihr alle haben ja gesagt, das ist genau das Gegenteil. Der ist genau dort gelandet. Wenn ihr euch diesen Text anschaut, es gibt keine einzige positive Aussage. Vielleicht ist der Ginsterstrauch ein bisschen positiv, ich weiß es nicht. Aber es gibt keine positive Aussage. Es gibt Angst, alleine, Isolation, lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Väter, ich bin der Loser, kannst mich vergessen, Gott. Entspricht alles nicht der Wahrheit. Aber es war seine Herzenshaltung. Elia am Tag vorher war ein Mann voller Größe, ein Mann voller Dankbarkeit, ein Mann voller Stärke, ein Mann voller Mut, ein Mann voller, hier bin ich und Gott, mach was. Nicht ich, sondern du machst jetzt was. Ich teste dich, ich fordere dich heraus, Gott. Und jetzt sagt er, ach, lass mich doch sterben. Ist doch alles vorbei. Ein Tag später ist der Stecker gezogen. Übrigens ist Elia nicht alleine damit. Wenn wir mal in die Bibel reinschauen, Mose sagte auch, ich bin so allein. Hiob sagte, warum bin ich nicht tot? Jeremia sagte, verflucht ist der Tag meiner Geburt. Jona sagte, lieber tot als lebendig. Das geht manchen Leuten Gottes so. Vielleicht geht es dir auch so. Wir haben solche Phasen. Wenn man resigniert, dann entsteht sehr schnell, und wir lesen das, Angst, Isolation, Resignation, dann entsteht sehr, sehr schnell das Gefühl von Depression, von Minderwertigkeit. Alles ist so schwer. Alles ist gemein, es ist unfair. Niemand ist da, alle sind undankbar mir gegenüber. Und dann wird man sehr schnell müde. Wir reden von Killern. Von einem Killerkommando, um dir die Dankbarkeit wegzunehmen. Um die Fröhlichkeit wegzunehmen. Wir haben vorhin alle gesagt, wir möchten fröhlich sein, wir möchten glücklich sein. Hier lesen wir genau das Gegenteil. Das Gute, was wir in dieser Geschichte lesen, ist, dass Gott uns niemals alleine lässt. Da schauen wir uns mal die nächste Folie an. Denn wir haben hier die Angst, wir haben die Isolation, die Resignation, Hoffnungslosigkeit, Kraftlosigkeit. Er hat auch nicht mehr, kaum mehr gebetet, außer Gott geklagt. Lieblosig, allein, unbesonders handeln, Undankbarkeit und Meckern. Das sind so Dinge, die in unser Leben reinkommen. Und was stellt Gott darüber? Daneben? Ich habe dir einen Geist gegeben, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Merkt ihr, wie Gott seelsorgerlich in das Leben reinspricht und sagt, hey, Kopf hoch, ich gebe dir Kraft, ich baue dich auf, ich habe noch einen Plan für dein Leben, ich habe eine Vision, ich habe einen Auftrag für dich. Und genauso lesen wir es dann, das ist die nächste Folie, er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und er schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Er war doch nicht alleine. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Ich habe einen Auftrag. So geht Gott mit dir um. Und wir könnten jetzt lange darüber nachdenken, wie man das deuten kann, dass er geschlafen hat, dass Gott ihn versorgt hat, körperlich versorgt hat, dass Gott ihn übernatürlich versorgt hat, dass ein Engel kommt. Zweimal, dass jemand mit ihm redet, obwohl er absolut isoliert ist. Gott redet, wenn du isoliert bist. Er macht das, er lässt dich nicht allein. Er will, dass du aus diesem Loch rauskommst und dass du eine andere Perspektive von deinem Leben bekommst. Und er gibt dir einen Auftrag und sagt, du hast noch was vor dir. Deswegen bist du da. Das ist das Gute, dass Gott uns niemals alleine lässt. Wohin soll dann Elia gehen? Und das lesen wir jetzt nicht. Er soll wieder zurückgehen, 40 Tage lang an den Berg Horeb. Und dort hat er dann eine Begegnung mit Gott. Gott ruft ihn auf und sagt, komm aus deiner Depression raus, aus deiner Undankbarkeit, aus deinem Unglücklichsein, komm raus, ich habe einen Begegnungsort für dich. Dort werde ich dir begegnen und ich habe einen großen Auftrag. Gott lässt sich nicht beeindrucken von unserer Undankbarkeit und von der Depression, die wir haben. Der Gott der Gottesbegegnung wird angekündigt und dann kommt es zu einer ganz persönlichen Begegnung. Und dieser Gedanke ist mir ganz wichtig. Ihr könnt das gerne später nachlesen. Es wird jetzt zu weit führen, die ganze Geschichte vom Elia. Dieser Gedanke, der Weg aus Angst, aus Isolation und aus Resignation ist durch eine Gottesbegegnung. Ein Psychologe würde jetzt andere Sachen sagen. Aber ich als gläubiger Theologe sage euch, das ist die beste Therapie. Wenn Gott dir begegnet, wenn Gott dich mit seiner Liebe überschüttet, wenn Gott dir die Wahrheit sagt, wer du bist als ein geliebtes Kind, warum du hier bist, dass du einen Auftrag hast, dass du wertgeschätzt bist, dass du niemals alleine bist. Steh auf und iss, ich kümmere mich um dich, das ist die beste Therapie. Ein Wort, mein Gott, und meine Seele wird gesund. Wenn das in unserem Leben passiert, dann kommt eine ganz große Kraftquelle in unserem Leben hinein. Angst, Isolation, Undankbarkeit, Resignation kann dort passieren, wo du es zulässt. Und die Heilung kann dort passieren, dort, wo Gott dir begegnet. Der Geist der Angst, der klopft ja immer bei uns an. Wir müssen ihn nicht aufmachen. Das dürfen wir lernen. Dass wir das identifizieren, sagen, das ist Wahrheit und das ist Lüge. Vielleicht haben wir auch so Symptome wie der Elia. Vielleicht sagen wir, ich habe 100-mal gebetet, dann habe ich aufgegeben. Ich ziehe mich zurück in die Isolation, in eine Höhle. Ich schließe bewusst meine Augen, ich schließe bewusst die Tür, lasst mich doch in Ruhe, ich habe aufgegeben, ich will nicht mehr kämpfen, vorbei. Und dann kommt dieses Kreuz, dann kommt dieses Abendmahl, was wir nachher feiern, dieser Liebesbeweis Gottes. Und du atmest auf und sagst, wenn das wahr ist, dann habe ich einen Weg vor mir. Und so war es bei ihm. Dann habe ich einen Weg vor mir. Wir lesen in der Geschichte im 1. König 19, Vers 11, wo Gott dann letztendlich Folgendes sagt. Komm aus deiner Höhle raus, tritt vor mich hin und dann werde ich an dir vorbeigehen. Oh, ich habe so viel über diesen Satz nachgedacht. Was sagt Gott denn eigentlich? Der sagt, du hast dich so isoliert, du bist so in deinem Depression und Resignation und Angst drin und deiner Undankbarkeit. Komm aus deiner Höhle raus, mach einen Schritt. Sei bereit für eine Begegnung mit mir. Und ich werde an dir vorbeigehen und alleine das reicht schon. Also nicht, dass Gott uns verpasst und vorbeigeht, das nicht. Sondern er begegnet uns. Es wird zu einer Berührung kommen, zu einer göttlichen Appointment, würden die Engländer sagen. Und dann komme ich dorthin und ich habe eine Begegnung mit Gott und es wird alles anders. Und das ist genau das, worum es eigentlich geht. Enthusiasmus, ich bin von Gott erfüllt. Wir kennen die Leere und wir kennen auch die Fülle. In Christus wohnt keine Resignation in uns. In Christus wohnt Kraft. In Christus wohnt Besonnenheit. In Christus wohnt Dankbarkeit. In Christus wohnt Hoffnung. In Christus wohnt Liebe. Und all das will er uns geben. Wir haben ja eine Geschichte gemacht. Wir haben uns eine Geschichte angeschaut. Wir sind einen Weg gegangen. Wir haben darüber nachgedacht, eigentlich wollen wir alle glücklich sein. Haben das definiert. Haben dann überlegt, wie kommt denn das dann in unser Leben, dass wir doch so viele Ketten haben in unserem Leben. Was zieht uns denn runter? Wir haben gelesen, was Gott uns eigentlich geben möchte an Dankbarkeit und an Positiven, dass er uns die Lasten tragen will. Und doch sind diese Ketten da. Und plötzlich sind wir in einer Geschichte, die 3000 Jahre alt ist und die doch unsere eigene Geschichte ist, die meine Geschichte ist. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und ich möchte euch an dieser Stelle, Silke wird nachher auch noch was dazu sagen, denke ich, aber ich möchte euch an dieser Stelle einladen, wenn ihr einen Schritt macht und ihr werdet vielleicht vorlaufen oder was auch immer, benutzt diesen Schritt als ich gehe aus meiner Höhle raus. Ich begegne dem lebendigen Gott. Ich bin bereit, Vergebung anzunehmen. Ich bin bereit, eine neue Berufung anzunehmen. Hier bin ich, Jesus. Begegne mir. Und dazu lade ich euch ein. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Ich spreche das für uns alle, für mich und für euch auch. Und ich lade euch ein, aufzustehen dazu. Und vielleicht kannst du dich mit diesem Gebet identifizieren. Jesus Christus, die Wahrheit ist, dass nicht alles gut ist in unserem Leben. Dass wir nicht in allen Situationen voller Dankbarkeit und voller Vertrauen dir nachfolgen. Die Wahrheit ist, ähnlich wie bei Elia und anderen auch. Und doch gibst du uns Mut. Und doch gibst du uns eine Perspektive, gibst du mir eine Perspektive. Und doch sagst du, heb deinen Kopf. Ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ich kann alles ändern. Ich habe einen Auftrag. Heb deinen Kopf und begegne mir. Und Jesus, ich bitte dich, ich lade dich ein für uns alle und für mich, dass wir dir jeden Tag begegnen. Dass du jeden Tag an uns vorbeigehst. Und dass der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit uns prägt. Und nicht die Lügen dieser Welt.